Guten Morgen. Schön hier zu sein. Viele bekannte Gesichter. Ich bin Raul Hamburger. Ich verstecke mich hinter diesem Bart, aber der eine oder andere hat mich erkannt. Schön, viele Gesichter wiederzusehen und auch jetzt von hier vorne den einen oder anderen, den ich noch nicht begrüßt habe, aber da haben wir gleich noch Gelegenheit zu. Genau, ich hoffe, euch geht's gut. Sehr schön. Genau, ich trage freiwillig einen Sakko. Dinge ändern sich, nicht nur der Bart. Ich komme gerade, oder ich und wir als Gemeinde kommen gerade aus einer spannenden Phase. Wir haben am Freitagabend einen Kurs zu Ende bringen können. Rooted heißt der, vielleicht hat der eine oder andere schon davon gehört. Ein Glaubenskurs im weitesten Sinn. Ein Kurs, ein zehnwöchiges Programm, das Menschen unterstützen soll, in ihrem Glauben fester verwurzelt zu sein. Und dazu machen wir ganz einfache Sachen mit den Leuten. Wir treffen uns einmal die Woche und diskutieren und unterhalten uns über einfachste Themen. Wie redet eigentlich Gott zu uns? Wir reden über Beten. Wir reden darüber, wer Gott ist. Wir reden darüber, wo Gott mitten in meinen persönlichen Herausforderungen ist. Wir haben einen Gebetsabend in diesem Kurs. Wir haben einen Abend, wo es darum geht, dass du und ich über die Dinge erzählen können, die uns irgendwie immer wieder abhalten und festhalten. Wir reden davon, wie wir unsere Geschichte weitererzählen können. Wir haben einen Diensteinsatz, wo dann an einem Tag alle Gruppen unterwegs sind und einfach dienen. Nicht, weil wir noch nie gedient haben. Nee, das haben wir alle schon gemacht. Das haken wir nur ab, weil viele diesen Haken noch nie gesetzt haben in ihrem Leben. Und das ist so. Dieser Kurs macht an so vielen Stellen einfach unglaublich Spaß. Und ich bin sehr froh, dass er um ist, weil es sehr, 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 sehr viel zu organisieren war. Einfach mit 30 Gruppen und 300 Leuten und für jedes WWchen auch da zu sein und hör mal, wo liegen die Kopien, hör mal, was ist damit gemeint, hör mal, was ist damit gemeint und die alle zu koordinieren, das war schon eine Nummer. Und da war ich froh, dass ein anderer Wohlbekannter, Timo Pickhardt und ich, da gemeinsam gut unterwegs sein konnten, um diese 10 Wochen mit der Gemeinde so diesen Kurs zu erleben. Um dann zu erleben, wie Teens auf die Straße gehen und Obdachlosen Geschenke verteilen. Oder wie sie zum Rastplatz fahren und LKW-Fahrern Bibeln verteilen und ihnen eine schöne Weiterfahrt wünschen und mit Kaffee und Kuchen da stehen. Oder wie sie betend durch die Stadt gehen und hoffen, dass Gott ihnen Impulse gibt, wen sie ansprechen können. Es gab ein paar Gespräche. Oder dass sie in einem Altenheim waren und für die älteren Geschwister oder die älteren Menschen, die dort waren, Smoothies gemacht haben. Fruchtschorlen. Genau. Und Waffeln. So, haben auch nicht alle gegessen, die mussten auch auf ihre Linie achten. Ne? Gab ja schon eine Stunde später Abendessen. Insofern, warum machen wir das? Warum machen wir so einen Kurs? Warum machen wir nicht einfach nur einen Kurs und sagen, hey, der Pastor erklärt dir jetzt mal, wie es richtig geht und dann ist es gut. Ja? Weil du es selber erleben darfst. Weil du dem selber auf die Spur gehen darfst. Weil ich mich selber auf den Weg machen muss, um zu gucken, wie funktioniert Beten denn eigentlich? Ja, seit 20 Jahren bin ich Christ und viele von euch noch viel länger und wir beten regelmäßig und das ist auch gut. Und an vielen, vielen Stellen haben wir einen unglaublichen Erfahrungsschatz. Aber dann gibt es Situationen, wo ich merke, das Ganze nochmal neu durchzubuchstabieren, das macht was mit mir. Das macht was mit mir und mit meinem Herzen. Und Bonhoeffer hat mal gesagt, Kirche ist nur Kirche, wenn sie für andere da ist, wenn wir auch für andere unterwegs sind. Womit ich zum ersten Vers auf dem Infozettel komme, Johannes 3, Vers 16, einer der bekanntesten Verse der Bibel. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht. Gott liebt dich. Falls du noch nicht gemerkt hast, Gott liebt dich. Und das weißt du. Aber ich sag's dir trotzdem, Gott liebt dich. Gott liebt dich, da wo du bist. In Derschlag oder in Mettmann gerade oder in Bergneustadt oder in Mittelstebecke oder in sonst wo. Gibt noch ein paar mehr kleine Orte. Ich bin hier aufgewachsen, aber ich erinnere mich nicht an alle Namen. Gott liebt dich. Und manchmal singen wir, er kennt dich und liebt dich trotzdem. Nee, das würde ich nicht sagen. Weil er dich kennt, deswegen liebt er dich. Weil er dich kennt, liebt er dich. Und seine Liebe ist darin gezeigt worden, dass Christus für dich und für mich gestorben ist. Und er hat gesagt, ich kenne den Raul ganz genau. Ich weiß um alles in seinem Leben. Und bevor Gott sagt, und trotzdem liebe ich den, sagt er, und weil ich ihn so genau kenne, schicke ich meinen Sohn und lass ihn sterben an meiner Stadt, an seiner Stadt. So sehr liebe ich ihn. Und deswegen zeige ich ihm diese Liebe. Aber der Text sagt noch ein bisschen mehr. Er liebt nicht nur jeden von euch, egal wie ihr lebt, egal was ihr macht, egal wo ihr herkommt. Wir reden jetzt nicht über, ob die Dinge gut oder nicht gut sind. Grundsätzlich liebt Gott dich, so wie du bist. In dem Moment erstmal liebt Gott jeden einzelnen Menschen auf diesem ganzen Planeten. Jeden einzelnen liebt Gott. Und das heißt, und der Text sagt es, er liebt die ganze Welt. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn hergab. Und was habe ich jetzt mit der Welt zu tun? Wenn das so die Welt ist und ich mich aufmachen soll, was habe ich, wo ich weiß, Gott liebt mich, was habe ich mit der Welt zu tun? Und Lara hat es gerade schon gesagt, Zeugnis sein, am besten erzählen. Dann fangen wir an, Einsätze zu planen und wir drucken die Traktate und ziehen los. Und ich hatte neulich ein Gespräch mit jemandem, der fragte mich, wie ist eigentlich euer Evangelisationskonzept in Erkrath? Und da habe ich gedacht, wie ist eigentlich unser Evangelisationskonzept? Da wollte ich gerade loslegen, um mit ihm zu reden. Und er sagte, welche Traktate benutzt ihr denn? Und dann habe ich gesagt, ach so, ja, eigentlich haben wir gar keine Traktate mehr. Ich weiß auch nicht, ob das wirklich so funktioniert, weißt du, dass man Menschen ein Traktat in die Hand drückt und dann bekehren die sich und finden irgendwie zum Glauben und so. Ich glaube, das funktioniert anders. Und dann guckt er mich an und sagt, ich bin so zum Glauben gekommen. Das war peinlich. Habe ich zumindest die Kurve gekriegt und habe gesagt, echt, zeig mal das Traktat, das damals zum Einsatz kam. Das könnte interessant sein. Aber hinauszugehen in die Welt, heißt es schon in Matthäus 28, da trat Jesus auf sie zu und sagte, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin bei euch bis zum Ende der Welt. Geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Da steht allen Völkern. Nicht nur den netten Menschen, auch den nicht netten. Nicht nur denen, die mir wohlgesonnen sind, auch denen, die mir nicht wohlgesonnen sind. Nicht nur denen in ganz weit weg, Afrika, Asien, Südamerika, sondern auch denen, die neben mir wohnen. Manchmal nur ein Zimmer weiter. Allen Menschen. Das ist der große Auftrag, der Missionsbefehl. Ich habe noch nirgendwo gehört, in keiner theologischen Abhandlung, dass es der Missionsvorschlag ist. So, ich schlage mal vor, wenn ihr nichts Besseres zu tun habt, wenn noch ein bisschen Zeitpotenzial da ist, dann würde ich mich freuen, wenn ihr so, aber nur, wenn es keine Umstände macht, dann so ein bisschen erzählen, wenn ihr wollt. Nee, Gott sagt, geht los. Geht zu allen Völkern. Das ist mein Job. Das ist dein Job. Und das ist herausfordernd. Und das habt ihr mit Sicherheit schon 70.000 Mal in Predigten gehört. Und das ist ein gerne genommener Text. Und dann wird ermutigt und gesagt, und jetzt gehen wir los und erzählen es allen Menschen und ich stürme auf meinen Nachbarn und traue mich am Montag hier hin und klingel und stehe da mit dem Blumenstrauß und sage, Gott liebt dich. Und ich wollte dir das schon immer sagen. Und außerdem in Römer 5, Vers 8 steht, denn die Liebe Gottes zeigt sich darin, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Oder ich trage T-Shirts, ich Himmel, du Hölle. Vorsicht, Vorsicht. Okay. Zum Glück haben wir 1. Petrus 3, Vers 15. Oder? Hey, ein Segen haben wir 1. Petrus 3, Vers 15. Dort heißt es, ehrt vielmehr Christus den Herrn, indem ihr ihm von ganzem Herzen vertraut. Und ich vertraue dem Herrn von ganzem Herzen. Und seid jederzeit bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der euch auffordert, Auskunft über die Hoffnung zu geben, die euch erfüllt. Zum Glück fragt keiner. Das ist aus dem Schneider. Zum Glück fragt keiner. Aber im Ernst, ich möchte euch weder drängen und packen und schieben und sagen, so, jetzt geht's los. Ganz der Schlag und Umgebung. Da sind alle Völker und die sind auch hierher gezogen und wir können sie erreichen und los geht's und wir machen Programme und Evangelisationen und Traktate, die meinen Freund zum Glauben gebracht haben, okay? Und all diese Dinge und jetzt schieben wir eine Welle der Evangelisation über der Schlag. Ich habe erlebt, meine Nachbarin, wir kommen ganz gut mit ihr aus. Wenn alle Rechtsstreitigkeiten geklärt sind, Zaunabstände und so weiter. Super. Und dann treffen wir uns hin und beim Mülltonne rausstellen, unterhalten uns und so weiter. Und die hat Fragen. Die hat wirklich Fragen. Und dann stehe ich Rede und Antwort und wir unterhalten uns und wir reden über den Glauben. Und dann hat sie irgendwann mal gesagt, Mensch, euch nimmt man euren Glauben aber auch wirklich ab. Ihr lebt das auch, was ihr meint. Und das sage ich nicht, um mich irgendwie darzustellen, sondern dann fiel der Groschen, ja natürlich, wie viel mehr sagt denn mein Leben? Wie viel mehr sagt denn das, was ich tue, so wie ich mit den anderen umgehe, mit denen ich einfach jeden Tag im Kontakt bin, auf der Arbeit, in der Schule, meine eigene Familie, meine Nachbarn. Das, wie ich ihnen begegne, ist mein Herz so, dass ich ihnen wirklich Gutes will und das Beste will, das Evangelium will, Jesus Christus will? Oder ist es nicht so? Oder ist er mir egal? Und dazu eine Geschichte aus der Bibel, steht nicht auf dem Infozettel, dürft ihr euch gerne dazu notieren. Und die trägt mich durch drei Gedanken. Die Gedanken sind, wir können Gottes Wort einfach weitergeben. Wir können es weitergeben. Wir können Menschen Gottes Liebe zeigen und wir können Menschen unsere Geschichte mit Gott erzählen. Und dazu ein Auszug aus Markus 2. Ihr könnt hier vorne mitlesen und ich lese nach der neuen Genfer Übersetzung. Einige Tage später kehrte Jesus nach Kapernaum zurück. Er sprach sich schnell herum, dass er wieder zu Hause war. Da versammelten sich so viele Menschen bei ihm, dass kein Platz mehr war, nicht einmal vor dem Haus. Und während er ihnen das Wort Gottes verkündete, das kommt gleich. Jesus verkündet das Wort Gottes. Es war Nummer eins, es ist keine Synagogensituation, also nicht so Gottesdienst und alle so, hey, komm mit in die Synagoge, wir laden dich ein. Samstags, am Sabbat, schön. Oder in unserem Kontext, komm mit, Sonntagmorgens, 10 Uhr, da wirst du was Tolles hören. Sondern Jesus ist in einem Haus, Petrus Haus, sein Haus, also wie auch immer. Auf jeden Fall, Jesus ist in einem Haus und die Leute kommen dahin. Und sagen so, hey, wir wollen von Jesus hören. Und Jesus ist da und es sind so viele Leute da, dass sie noch nicht mal mehr zur Tür reinpassen. Das ist so eine Traube vor der Tür. Ihr kennt die Geschichte wahrscheinlich, oder? Viele von euch wissen auch, was gleich noch passieren wird. Aber er steht da und fängt an, Gottes Wort zu verkünden. Predigt. Liest Bibel vor. Pickt sich einen Vers raus vielleicht und sagt, boah, der Vers ist Hammer. Der ist super. Schreibt dann so, sagt dann so Sachen wie, wenn irgendeiner noch auf die Idee kommt, das aufzuschreiben, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn sandte, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht. Und Johannes ganz fleißig am Mitschreiben so, boah, das sind super, super Sätze. Jesus predigte das Wort Gottes, er hat es einfach ausgelegt. Er hat die Dinge, die er kannte, die Dinge, die naheliegend waren, die Dinge, die die Menschen in ihrem Kontext kannten, hat er genommen und ihnen erzählt. Hey, und wie viel Bibel kennen die Leute um uns herum? Die lesen sie auf den Plakaten. Das, vertraut mir, die kennen das. Die kriegen Karten zu ihrem Geburtstag, wo Sachen drauf sind. Es gibt Andockpunkte, wo man mit Menschen auch über das Wort Gottes in Kontakt kommen kann. Einfach Wort Gottes erzählen, nicht eigene Verklausulierung, sondern Wort Gottes. Ich wäre gern Mäuschen. Ich würde gern, oder mich hat sehr interessiert, wie Jesus das gemacht hat. Ja, ob er sich da vorne hinstellt und sagt, das und das und das und das und das ist verboten. Nur das ist erlaubt. Oder ob Jesus vielleicht gesagt hat, so, hey, alles ist erlaubt, so chillig. Oder ob Jesus Klartext geredet hat. Und zwar in einer Art und Weise, dass allen Leuten verständlich ist, worum es geht. Dass Gott sagt, dass Jesus sagt, Gott liebt dich. Gott, sein Reich bricht an. Und er hat Interesse an dir. Er hat dich geschaffen. Du bist wunderbar gemacht. Gott hat Gedanken des Friedens über dich. Gott ist deine Burg, Gott ist deine Festung. Sein Reich bricht an. Dinge, die er gepredigt hat. Dinge, die wir im Neuen Testament an vielen anderen Stellen lesen können. Wir lesen nicht, was er an diesem speziellen Morgen oder Tag gesagt hat. Aber er nahm die Dinge aus dem Alten Testament und hat angefangen, davon zu erzählen. Und vielleicht hat er das aufgetan und so wie später bei den Jüngern, die nach Emmaus unterwegs waren und gesagt haben, hey, das geht alles um mich. Freunde, die Idee, dass der Esel anfängt zu reden, sorry, da ging es um mich. Ja, ich bin Teil dieser Geschichte. Das ist eine verrückte Idee, aber es geht eigentlich die ganze Zeit um mich. Und ich will euch das erklären, ich will das Wort Gottes aufzeigen, weil es auf Christus hinweist. Das Wort Gottes zu verkünden ist enorm wichtig, weil wir damit sagen können, wie sehr Gott jeden einzelnen Menschen liebt. Das finden wir in seinem Wort. Das ist Ausdruck seiner Liebe, wie sehr er Menschen heilen will, und zwar innerlich, in ihrem Herzen, aber auch in ihrem Körper. Wie sehr er hineingehen will in die Situation, wie Leben aufblühen kann und wie Freude erlebbar ist. Und so sehr ich auch 1. Petrus 3 sage, solange mich keiner fragt, ist aber auch Römer 10 da. Wie können Menschen glauben, wenn sie ihn nicht kennen? Wie können sie ihn kennenlernen, wenn sie noch nie von ihm gehört haben? Wie können sie von ihm hören, wenn ihnen niemand davon erzählt? Wir müssen erzählen. Nummer 1, Wort Gottes, einfach erzählen. Du hilfst anderen. Du hilfst anderen damit, dass sie im Glauben wachsen können, wenn sie jung im Glauben sind. Du hilfst Menschen, dass sie Schritte in den Glauben gehen können, wenn du von seinem Wort erzählst. Das zweite ist Gottes Liebe zeigen. Da kamen vier Männer, so geht der Text weiter. Da kamen vier Männer, ich schaue mal ganz kurz hier in meiner Übersetzung. Also, Punkt, 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 verkündete, wurde ein Gelähmter gebracht, vier Männer trugen ihn. Sie wollten mit ihm zu Jesus, doch es herrschte ein solches Gedränge, dass sie nicht zu ihm durchkamen. Da deckten sie das Dach über der Stelle ab, wo Jesus sich befand, und machten eine Öffnung, durch die sie den Gelähmten auf seiner Matte hinunterließen. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Diese vier Leute, in der Kinderbibel sind das vier Freunde, die ihren fünften Freund abholen. Keine Ahnung, ob das Freunde waren. Weiß ich nicht. Keine Ahnung, ob das vier Jungs von der Freiwilligen Feuerwehr waren, die gesagt haben, oh, Jesus ist in der Stadt, das ist unsere Chance. Wir holen jetzt eben den Jungen da aus seiner Hütte. Weiß ich nicht. Vielleicht waren die auch nur zufällig da. Vielleicht hat der Gelähmte gerufen und gesagt, ja, ich will zu Jesus. Und die vier haben sich erbarmt. Ich weiß es nicht. Aber Fakt ist, vier Leute tragen ein zu Jesus, der es nicht alleine hinkriegt. Und sie sehen, da ist eine Traube vor der Tür, wir kommen dann nicht mehr rein. Also kommen sie auf die verrückte Idee, aufs Dach zu klettern, das Dach aufzudecken und ihn runterzulassen. Ich meine, die mussten Seile dabei haben oder vielleicht haben die auch ihre Klamotten zerrissen und daraus, weiß ich nicht. Aber sie haben sich entschieden, eine unglaubliche, verrückte Situation zu kreieren, damit dieser eine Mensch zu Jesus kommen kann. Und das ist an einer Stelle eine ganz spannende Situation. Ganz oft kommen Leute zu Jesus, Blinde, Gelähmte, wie auch immer, oder sind da und Jesus sieht ihren Glauben und heilt sie. Aber hier sieht Jesus etwas anderes. Hier sieht Jesus den Glauben der vier Freunde. Er sieht ihren Glauben von den vier Männern. Und daraufhin sagt er zu dem Mann, deine Sünden sind dir vergeben. Jesus zeigt seine Liebe, weil er sieht, wie das Herz dieser vier ist. Jesus überschüttet den Gelähmten mit geistlicher Heilung, mit innerer, mit Shalom, weil diese vier ihr Herz offenbart haben. Sie zeigen Liebe. Sie haben Einsatz gezeigt. Sie haben, sind losgegangen und haben das gemacht. Sie haben ihn geschleppt zu Jesus und ihn runtergelassen. Und ich merke, ey, durchaus im Rahmen des Möglichen, dass wenn die Situation so wäre, dass ich irgendwie darin verwickelt gewesen wäre, dass ich durchaus hätte sagen können, können wir nicht einen Termin Dienstag früh machen? Oder vielleicht nächste Woche Donnerstagabend? Ich habe gerade, ey, es ist gerade echt mega viel. Ich bin gerade beschäftigt. Wie oft sind wir beschäftigt? Und ich bin nichts gegen, also ne, Beschäftigung ist gut, sonst sitze ich den ganzen Tag nur rum und mache gar nichts. Aber wie oft verpasse ich Chancen, indem ich sage oder indem ich mich rausziehe und sage, ich bin zu beschäftigt, um jetzt dies oder jenes zu machen. Beschäftigt ist irgendwie das Gegenteil in dem Fall von Nächstenliebe. In dem Rooted-Kurs gibt es ein Credo für den Rooted-Kursleiter, diese 10 Wochen, die wir gemacht haben. Der Rooted-Kursleiter hat eine Aufgabe nicht in dem ganzen Programm, in dem ganzen Material. Er hat nicht die Aufgabe zu lehren. Das heißt, ich als Rooted-Kursleiter, ich habe meine Gruppe von 10 Leuten, die fangen an zu erzählen. Es ist nicht mein Job zu sagen, so, jetzt erkläre ich euch mal, wie es richtig ist. Sondern es ist mein Job, innezuhalten, zu hören, was der andere sagt, das aufzugreifen, das mit den anderen zu teilen, ihre Erfahrungen mit einfließen zu lassen, innerlich zu beten. Okay, wenn einer was ganz Queres sagt, kann ich immer mit dem Wort Gottes zumindest argumentieren. Aber innerlich zu beten und das hineinzunehmen, dass sie erleben, wie Gott wirkt. Das heißt innehalten, mal aus der Beschäftigung rausgehen, mal ganz bewusst zu sagen, so Moment, was passiert hier gerade? Das ist ein geistlicher Moment. Das ist, wie kann ich sagen, Jungs, ihr seid zu dritt, ihr wollt ihn schleppen, aber ich bin gerade beschäftigt. Sorry, sucht euch einen anderen. So ist kein anderer da. So ja, dann lass mal Dienstag um 10 Uhr das machen. Das ist sehr konkret. Aber vielleicht ist das große Bild, dass Gott dich in Situationen gestellt hat, in deinem Leben, in deinem Lebensverlauf, in den Ort, wo du bist, damit du Gelegenheiten hast, wo du einer der 4 Freunde sein kannst. Damit du Gelegenheiten hast, deine Liebe zu zeigen. Und es geht weiter. Das Dritte, was du tun kannst, um Zeugnis zu sein, ist, erzähle deine Geschichte. Und den letzten Teil des Bibeltextes, und dann landen wir. Die sitzen dort, diese religiösen Schwergewichte, und sie kritisieren. Und sie sitzen da und kritisieren und beschweren sich. Sie hauen ein vernichtendes Urteil raus, das ist Gotteslästerung. Wie kann man so etwas sagen? Einige Schriftgelehrte, die dort saßen, lehnten sich innerlich dagegen auf. Wie kann dieser Mensch es wagen, so etwas zu sagen, dachten sie. Das ist ja Gotteslästerung. Niemand kann Sünden vergeben außer Gott. Jesus hat in seinem Geist sofort erkannt, was in ihnen vorging. Warum gibt ihr solche Gedanken Raum in euren Herzen? Fragt er sie. Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben? Oder steh auf, nimm deine Matte und geh umher. Doch ihr sollt wissen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Und er wandte sich zu dem Gelähmten und sagte, ich befehle dir, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Da stand der Mann auf, nahm seine Matte und ging vor den Augen der ganzen Menge hinaus. Alle waren außer sich vor Staunen. Sie priesen Gott und sagten so etwas haben wir noch nie erlebt. Das ist eine mega Geschichte. Der Typ steht auf, geht raus, ist konsterniert und alle preisen Gott. Und ich stelle mir vor, dass das erzählt wird und irgendwie war plötzlich keine Traube mehr vor der Tür, sondern sie sind zur Seite gegangen und haben ihn rausgelassen und vielleicht sind sie auch losgezogen und haben davon erzählt. An vielen anderen Stellen in der Bibel hören wir, dass Menschen, nachdem sie geheilt wurden oder mit Jesus in Begegnung waren, losgehen und allen davon erzählen. Vielleicht auch dieser Typ mit der Matte rennt rum und sagt, hey Freunde, guck mal, ich trage meine Matte selber. Und alle so, wow, was passiert? Da waren vier Freunde, die haben mich getragen. Und Jesus hat mich geheilt und er hat mir meine Sünden vergeben. Und erzählt die Geschichte, die er zu erzählen hat. Und wisst ihr, das ist eine krasse Story. Ich meine, ich habe keine Heilungsgeschichte in meinem Leben. Gut, meine Geschichte, wie ich zum Glauben gekommen bin, wie ich mit Gott begonnen habe, ist vielleicht für den einen oder anderen auch interessant. So mit 17 durchs Bibellesen, zu Hause Gott entdeckt und nicht in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, so eine 180-Grad-Wende, so ein richtiger Heide, der sich bekehrt hat. Aber deine Geschichte ist auch spannend. Und wie oft höre ich in Jugend oder bei den Teens oder in diesem Rooted-Kurs, dass Leute sagen, ja, was ist denn schon mit meiner Geschichte? Ich bin im christlichen Elternhaus aufgewachsen. Und 16 habe ich mich dann taufen lassen. Ja, ich habe nicht so viel zu erzählen, mir ist nicht so vieles passiert. Aber jeder von euch hat eine wunderbare Geschichte, egal wie sie ist. Und wenn sie so ist, wie ich sie gerade ganz kurz dargestellt habe, dann mach deine Geschichte nicht klein. Sie ist wunderbar, sie ist gigantisch. Wisst ihr, ich bete darum, dass meine Kinder irgendwann so eine langweilige Geschichte haben. Ich bete, dass sie irgendwann da stehen und sagen, ich bin in einem christlichen Elternhaus groß geworden und meine Eltern haben mir eigentlich, sie haben mir beigebracht, wie sehr Jesus mich liebt. Und ich konnte meinen Eltern sehen, wie sehr sie Jesus lieben. In so einem Elternhaus bin ich aufgewachsen. Und ich bin in eine Gemeinde gegangen, wo die Menschen Jesus geliebt haben. Und wo sie hingegeben gelebt haben. Und wo sie sich in eine junge Generation investiert haben und mir die Möglichkeit gegeben haben, meinen Glauben zu entfalten. Und sie mich schon in frühen Jahren unterstützt haben, Jesus nachzufolgen. In so eine Gemeinde bin ich gegangen, die mir geholfen hat, groß zu denken und nach meiner Berufung zu fragen und zu verstehen, dass Gott einen Plan mit mir hat. In so eine Gemeinde bin ich gegangen und in so einem christlichen Elternhaus bin ich aufgewachsen. Und ich war umgeben von Jesus-Nachfolgern, die mich ermutigt haben, dieser Berufung auch nachzugehen und mir Möglichkeiten gegeben haben. In so einem christlichen Elternhaus und in so einer Gemeinde bin ich gewesen, die mich davor bewahrt haben, dass mir vielleicht das ein oder andere nicht passiert ist, was mir hätte passieren können, wenn ich dieses Elternhaus und diese Gemeinde nicht gehabt hätte. Und wisst ihr, dafür bin ich dankbar und deswegen möchte ich mich taufen lassen. Das wünsche ich mir, dass meine Kinder das irgendwann erzählen, wenn sie sagen, ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Weil jede Geschichte hat was zu erzählen. Deine Geschichte hat was zu erzählen. Deine Geschichte hat was zu erzählen, deine Geschichte hat was zu erzählen, deine Geschichte hat was zu erzählen und auch deine Geschichte hat was zu erzählen. Jede Geschichte hat etwas zu erzählen. Und mit deiner Geschichte und mit deiner Liebe und mit dem Wort Gottes können wir Zeugnis sein. Amen. dann ermutige ich euch dazu, ihr Lieben. Ich bete noch für euch. Jesus Christus, ich danke dir von Herzen dafür, dass du dein Leben gegeben hast und dass du jeden, der daran glaubt, der an dich glaubt, ein neues Leben gegeben hast. Und dass wir mit dir unterwegs sein können. Und dass du uns in einen Kontext und in ein Umfeld gestellt hast, wo so viele Menschen um uns herum sind, die deine Liebe vielleicht noch nicht kennen oder sie noch nie gespürt haben. Herr, ich bete, dass du Kanäle der Liebe durch uns durch bist. Kanäle deines Wortes durch uns durch. Und dass die Geschichte, die du mit uns geschrieben hast, dass sie aufblühen darf und dass wir deine Wahrheit und deine Liebe darin entdecken und Zeugnis sein können für die Menschen um uns herum. Amen.